Partei, die hat immer recht. So beginnt der Refrain der SED-Parteihymne. So wird der Anspruch einer Partei auf totale Herrschaft in Worte gefasst, die man in ihrer schlichten Offenheit nicht leicht überhören kann. Eine Partei, die ihre Unfehlbarkeit auf so eindeutige Weise zum Glaubensbekenntnis erhebt, ergreift alles und alle. Sie würdigt den Staat zu ihrem Instrument herab. Sie prägt die Gesellschaft, die den Menschen nur noch als Kollektivwesen anerkennt, dem Individuum aber jede Lebensberechtigung abspricht. Haben wir Ähnliches nicht schon einmal gehört? Hat uns nicht schon einmal eine Partei, die den gleichen Anspruch erhob, in den Abgrund geführt? 1933 begann es, 1945 endete es, mit Schrecken, die wir heute noch nicht überwunden haben. Der nationalsozialistische Staat war ein Unrechtsstaat. Der kommunistische, der ihn in der Sowjetzone ablöste, ist es nicht minder. Die Bilder gleichen sich in vielem. In manchem aber nicht. Die Kommunisten bedienen sich mit Vorliebe gerade jener Begriffe, die sie als entschiedene Gegner des Nationalsozialismus ausweisen müssten. Sie sprechen gern und viel von Antifaschismus, Antimilitarismus, von Demokratie und Sozialismus. Aber diese Begriffe sind nur der Deckmantel, in dessen Schutz sie die absolute Herrschaft einer Parteibürokratie aufbauten, deren Waffe der Terror ist. Diese Herrschaft ist weder antifaschistisch oder demokratisch noch sozialistisch. Wer ist nun diese Partei, die immer recht hat? Die Antwort darauf kann uns eine kulturpolitische Sendung von Radio DDR aus dem Jahre 1959 geben.
Wer aber ist die Partei? Sitzt sie in einem Haus mit Telefonen? Sind ihre Gedanken geheim? Ihre Entschlüsse unbekannt? Wer ist sie? Wir sind sie. Du und ich und wir. Wir alle. In deinem Anzug steckt sie, Genosse, und denkt in deinem Kopf. Wo ich wohne, ist ihr Haus. Und wo du angegriffen wirst, da kämpft sie. Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen. Und wir werden ihn gehen wie du. Aber gehe nicht ohne uns den richtigen Weg. Ohne uns ist er der falscheste. Trenne dich nicht von uns. Wir können irren. Und du kannst recht haben. Also trenne dich nicht von uns. Dass der kurze Weg besser ist als der lange, das leugnet keiner. Aber wenn ihn einer weiß und vermag ihn uns nicht zu zeigen, was nützt uns seine Weisheit? Sei bei uns weise. Trenne dich nicht von uns.
Sei bei uns weise, trenne dich nicht von uns. Das klingt fast wie eine Drohung. Und tatsächlich ist es gefährlich, sich von dieser Partei zu trennen oder sich bewusst ihrem Einfluss zu entziehen. Mehr als 3 Millionen Menschen haben seit 1945 ihre Heimat in Mitteldeutschland und Ostberlin verlassen. Es bedurfte erst der Mauer Ulbrichts, um diesen Strom wirksam abzudämmen. Habe und Existenz gaben diese Millionen auf für eine ungewisse, aber freie Zukunft. Doch nicht alle konnten fliehen. Viele Millionen blieben zurück. Nur sehr wenige von ihnen sind überzeugte Kommunisten. Und die anderen? Wie leben sie? Sie sind einer Parteipropaganda ausgeliefert, die von früh bis spät in alle Bereiche privaten und öffentlichen Lebens dringt. Presse und Rundfunk hämmern auf sie ein. Sie leben in einem Wald von Transparenten. Losungen sind ihr täglich Brot.
In unserem Land, da wurden wir die Herren und werden's ewig bleiben.
Wir haben unser Werk, den Arbeiter- und Bauernstaat geschützt, dass nie mehr eine Feinde vernichtet.
Besonders an ihren Arbeitsplätzen spüren sie den hartnäckigen Versuch der Partei, ihre Widerstandskraft zu untergraben. Neben ihnen stehen zwar manche Freunde, einig mit ihnen in der Ablehnung des SED-Regimes. Aber auch die Feinde sind da, die Antreiber und Aufpasser, die mit ihrer Umerziehung betraut sind. Diese Aufgabe haben in erster Linie die Brigaden der sozialistischen Arbeit übernommen. Der damalige Vorsitzende der Freien Deutschen Jugend, Karl Namokkel, findet, dass die kommunistische Jugend sich an dieser Bewegung noch zu wenig beteilige. In der Eröffnungsrede zum 6. Parlament der FDJ in Rostock macht er darum folgenden Vorschlag.
Liebe Freunde, etwa 40.000 junge Arbeiterinnen und junge Arbeiter unserer Republik nahmen den Kampf um den Ehrentitel Brigaden der sozialistischen Arbeit auf. Die meisten FDJ-Leitungen konzentrieren sich mit Recht auf das Neue. Dabei kam die Arbeit mit der Masse der Jugend in unseren Betrieben aber zu kurz. Würde es uns nicht schnell vorwärts helfen, wenn unsere FDJ-Leitungen in den Produktionsberatungen, FDJ-Gruppenversammlungen und bei anderen Gelegenheiten die besten jungen Arbeiter und Arbeiterinnen aus den sozialistischen Brigaden in jene Abteilungen und Brigaden schicken, wo der sozialistische Wettbewerb noch schwach entwickelt ist, sich niemand richtig um die Überwindung von Mängeln und Schwierigkeiten in der Produktion kümmert und allzu oft noch die jungen Arbeiter mit falschen und überholten Vorstellungen sich selbst überlassen werden.
Sich selbst überlassen aber dürfen die Menschen in der Sowjetzone nicht bleiben. Denn es gilt, den neuen Menschen zu züchten, den verwandelten Menschen, umgeformt nach den Ansprüchen von Partei und Staat, den Forderungen einer sozialistischen Zwangsgemeinschaft. Nur dieser neue Mensch ist ein wahrhaft verlässliches Werkzeug, denn er hat das selbstständige Denken aufgegeben. Die Erziehung zum neuen Menschen beginnt frühzeitig. Diktaturen begnügen sich nicht damit, die ältere, verständigere Schuljugend in ihrem Sinne heranzubilden. Sie bemächtigen sich des Kindes. Und so hört sich das an, wenn Walter Ulbricht anlässlich des 5. Parteitages der SED aus den Händen junger Pioniere das sogenannte Buch der guten Taten empfängt.
Lieber Genosse Ulbricht, liebe Genossen, wir Pioniere grüßen euch herzlich. Seht, hier bringen wir das rote Buch der guten Tat. Puh, war das schwer. Und wisst ihr, woher?
Das sagt schon.
In der ganzen DDR hörte man bei Pionieren ungefähr so diskutieren. Wenn im Juli nach Berlin fahren die besten Genossen hin von Werften, Schächten, Institutionen, von LPGs, MTS-Stationen, von Leuna, Buna, der schwarzen Pumpe, rechnen dort ab mit dem Imperialistengelumpe.
Mit den Grundbegriffen des Lesens, Schreibens, Rechnens lernt der Sechsjährige zugleich die Grundbegriffe einer Ideologie, deren Tragweite er naturgemäß nicht erfassen kann. Mit der Zuckertüte erwartet ihn die Uniform. Der Pimpf des tausendjährigen Reiches wurde zum jungen Pionier im SED-Staat. Nicht nur mit Weltanschauung werden also diese Kinder gefüttert. Sie werden zum Hass erzogen. Welcher 8- oder 10-Jährige spreche wohl je aus eigenem Antrieb von einer Abrechnung mit dem Imperialistengelumpe? Erziehung ist Vorbereitung, Vorbereitung auf das Leben. Aber die jungen Menschen in der Sowjetzone sollen nicht einfach auf das Leben vorbereitet werden, sondern auf das Leben in der sozialistischen Gesellschaft. Dieses Leben stellt ganz bestimmte Ansprüche. Es gehorcht Gesetzen, die ihrerseits von der allmächtigen, allwissenden Partei diktiert werden. Die Jugend diesen Gesetzen hörig zu machen, ist ein wichtiges Ziel der Schule im SED-Staat. Der neue Mensch im neuen Staat setzt den neuen Lehrer voraus. Wie sieht er aus, dieser neue Lehrer? Wie begreift er seine pädagogische Aufgabe?
Wenn ich meine Schüler zu neuen Menschen, und das heißt zu sozialistischen Menschen, erziehen will, dann muss ich ihnen Beispiel sein, muss ihnen vorangehen. Und das ist nicht einfach. Das stellt sehr hohe Anforderungen an den einzelnen Lehrer und sein Privatleben. Aber ich denke, man kann von der Jugend nicht verlangen, was man selbst zu geben nicht bereit ist. Erzieher sein heißt also, aktiv Partei nehmen. Wir sprechen heute viel von pädagogischer Bewegung. Das bedeutet aber, dass unsere Lehrer mindestens die gleiche ideologische und politische Klarheit haben müssen als die Eltern, die Arbeiter und werktätigen Bauern, die schöpferische Intelligenz, die in dieser sozialistischen, pädagogischen Bewegung an ihrer Seite stehen. Man kann nicht neutral sein im Kampf um die Verteidigung und Festigung der politischen und ökonomischen Grundlagen unserer Schule, das heißt also unseres Staates, wenn man die neue demokratische Schule will. Und deshalb muss der neue Lehrer auch notwendigerweise der Repräsentant des neuen politischen, kämpferischen Menschen sein.
Unbedingte Parteilichkeit, ideologische und politische Klarheit, Solidarität mit der Klasse der Werktätigen, das also sind die Eigenschaften, die den Lehrer neuen Typus vor allen anderen auszeichnen müssen. So jedenfalls will es die Sendung des pädagogischen Funks im Rundfunk der DDR vom 9. September 1957, die soeben einen dieser neuen Lehrer zu Wort kommen ließ. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher Lehrer weniger darauf bedacht ist, Bildung zu vermitteln, dass er in erster Linie bestrebt ist, die politische Aktivität seiner Schüler in kommunistischen Jugendverbänden anzuspornen. Und er wird bestimmt sorgfältig darauf achten, dass der Lehrstoff klar nach Marx und Lenin ausgerichtet ist.
Dem Volk gehören Wald und Tiere.
So beginnt ein Gedicht von Kurt Bartels, genannt Kuba. Es steht im Lesebuch für das 8. Schuljahr, Ausgabe 1960. Marx und Engels haben einst die Beseitigung des privaten Eigentums an den Produktionsmitteln und die Verwandlung in genossenschaftliches Eigentum verlangt. Sie haben eine Selbstverwaltung der Produzenten gefordert. Das Ulbricht-Regime behauptet, es habe diese Forderung erfüllt. Das sagt man auch der Schuljugend. Hier sagt es zum Beispiel der Präsident der Sowjetionalen Volkskammer, Johannes Diekmann, in einem Gespräch mit jungen Menschen.
Das ganze Volk arbeitet mit und regiert mit. Das ist das Entscheidende, damit nicht die Politik eine Angelegenheit von einem kleinen Klüngel von Menschen ist, die irgendwie Geld haben und so weiter, nicht wahr, wie das in Westdeutschland heute noch der Fall ist.
Vor allem sondern die am Krieg dann verdienen.
Und dann nachher am Krieg verdienen. Bei uns kann kein Mensch am Krieg verdienen, denn die großen Fabriken und die großen Ländereien, die gehören heute nicht mehr Einzelpersonen, sondern, ja, die gehören, denen sind Eigentum des Volkes. Also kann niemand durch Bereicherung hier insbesondere am Kriege irgendein Interesse haben bei uns. Wir haben alle nur ein Interesse an der Erhaltung des Friedens.
Und wiederum sieht die Wirklichkeit anders aus. Nicht die Arbeiter leiten die angeblich volkseigenen Betriebe in der Sowjetzone. Das besorgt eine neue herrschende Klasse. Das ist Sache der Parteibürokraten. Man lässt dem Volk die Illusion, dass ihm alles gehöre. Man lässt diesen Irrglauben wie ein starkes Opiat in die völlig verzerrte Lesebuchwelt des Kindes einfließen. Und man erzielt damit nicht geringe Wirkungen. Sehr junge Menschen vermögen noch nicht genau zwischen Wahrheit und Lüge in der Propaganda zu unterscheiden. Strophen wie die folgende aus Kubas zuvor erwähntem Gedicht rühren nicht ohne Erfolg an die kindliche Fantasie.
Dem Volk gehört die Macht, die Himmelsraum und Schwergewicht besiegt. Das Schloss im Park, im schwarzen Tale die Fabrik. Der Bücher Wissen und der Reichtum, der in Stahltresoren liegt. Die deutschen Länder und die Deutsche Republik gehört dem Volk.
Einige Zeilen weiter allerdings enthüllt Kuba die andere Seite seiner gefühlsbetonten Propaganda.
Das weite Land gehört dem Volk. Das tiefe Meer. Und meine Hand gehört dem Volk, und mein Verstand und mein Gewehr.
Die Schulfunksendung von Radio DDR, der das Gedicht entnommen wurde, führt den bezeichnenden Titel Auf Friedenswacht. Am 1. September 1958 wurde in der Zone für Schüler vom 7. Schuljahr an, also für 13- bis 18-Jährige, der polytechnische Unterricht eingeführt. Diese Lieblingsidee des bekannten sowjetischen Pädagogen Makarenko hatte bereits Jahre zuvor das Schulwesen der Sowjetunion revolutioniert. Ulbricht greift sie auf und verändert damit den Charakter der Mitteldeutschen gegenüber der traditionellen europäischen Schule völlig. Von jetzt an sind Lehrer und Schüler gezwungen, einen Unterrichtstag in der Woche für die Arbeit in staatlichen Betrieben und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu opfern. Es fehlt, wie immer, nicht an großen Worten, um dieser Maßnahme den ideologischen Hintergrund zu geben. In einer Sendung des Rundfunks heißt es:
Dem Menschen als Geisteswesen wird nun der arbeitende, praktisch schaffende, produzierende Mensch gegenübergestellt oder besser übergeordnet. Diese neue Auffassung von Menschen als dem arbeitenden Wesen, die uns nicht nur viele Vorgänge und Zusammenhänge der Vergangenheit tiefer zu verstehen erlaubt, gibt uns auch einen großartigen Ausblick auf die Zukunft. Ich glaube, diese kurze Skizze genügt, um zu zeigen, in welchem größeren, weltanschaulichen Zusammenhang die polytechnische Erziehung steht.
Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion nennt man diesen Tag, den der Jugendliche einmal wöchentlich in Staatsbetrieben oder LPGs zubringen muss. Gleichzeitig wurde ein neues Unterrichtsfach geschaffen, die Einführung in die sozialistische Produktion in Industrie und Landwirtschaft. Wie sieht das in der Praxis aus? Hören wir einen Ausschnitt aus einer Reportage.
Uns an der Oberschule liegt daran, im polytechnischen Unterricht den Bildungsstand in technischen und physikalischen und anderen Dingen zu erhöhen, die moderne Produktionswirtschaft kennenzulernen,
ja,
und drittens erzieherisch, moralisch, wenn man will, auf die Schüler einzudrücken, einfach durch Milieu, durch unsere Arbeitskollegen, mhm, durch besondere Produktionsverfahren,
ja,
und so weiter.
Ja.
Die Schule hat zwei Patenbetriebe. Der eine Betrieb ist das RAW, Reichsbahnausbesserungswerk Schöneweide. Der andere Betrieb ist das erfolgseigene Gut Wollup im Roderbruch. Das heißt, die 9. und 11. Klassen gehen in das RAW-Werk,
ja,
und die 10. Klasse geht in das ländliche Praktikum nach Wollup. Wir haben in der 11. Klasse, die im Reichsbahnausbesserungswerk arbeitet, im Lehrplan besonders Elektrokunde.
Mhm.
Und diese Dinge, an diesen Arbeitsplätzen, wo diese Dinge besonders in Erscheinung treten, arbeiten wir auch. Also zum Beispiel in der Spulenwickelei, bei den Schaltungen und Heizanlagen, bei den Bremseinrichtungen, bei Kontaktschleifereien, mhm, der Regelschaltung,
ja,
und so weiter. Also wir haben draußen gehabt in Wollock eine Hochbrigade, eine Werkstattbrigade, und der größte Teil der Kinder war in den Stallbrigaden.
Aber ich glaube, es ist jetzt klar geworden, dass es sich hier um etwas anderes handelt, um wirklich eine Ergänzung des Erziehungsprozesses in der Schule, die Anwendung der in der Schule erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis und überhaupt ein Verhältnis, ein näheres Verhältnis zum praktischen Leben.
Der Gedanke, Schüler vertraut zu machen mit der Welt der modernen Arbeit, einer Welt, mit der sie vielleicht sonst ein Leben lang nicht in Berührung kommen, der Gedanke, eine Einheit zu schaffen zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, dieser Gedanke ist nicht neu. Pädagogische Reformer in der westlichen Welt haben ihn längst ausgesprochen und in privaten Erziehungsanstalten verwirklicht. Doch in der Sowjetzone soll der polytechnische Unterricht nicht etwa den Horizont des Schülers erweitern, der Allgemeinbildung neue, wesentliche Bereiche hinzufügen. Hier geht es darum, schon während der Schulzeit einen ausreichenden Nachwuchs für die Produktion in einer industriellen, kommunistischen Gesellschaft heranzuziehen. Nebenbei ist es freilich auch ein etwas plumper Versuch, den Arbeitern zu beweisen, wie radikal alle Klassenunterschiede getilgt worden sind.
Seid ihr bereit, als treue Söhne und Töchter unseres Arbeiter- und Bauernstaates für ein glückliches Leben des gesamten deutschen Volkes zu arbeiten und zu kämpfen? So antwortet ihr: Ja, das geloben wir.
Ja, das geloben wir.
Seid ihr bereit, mit uns gemeinsam eure ganze Kraft für die große und edle Sache Sprache des Sozialismus einzusetzen. So antwortet mir: Ja, das geloben wir.
Ja, das geloben wir.
Seid ihr bereit, für die Freundschaft der Völker einzutreten und mit dem Sowjetvolk und allen friedliebenden Menschen der Welt den Frieden zu sichern und zu verteidigen? So antwortet mir: Ja, das geloben wir.
Ja, das geloben wir.
Einer der Grundpfeiler kommunistischer Philosophie ist der dialektische Materialismus. Er lehrt, dass alles Geschehen aus dem Prozess der sich bewegenden, diesseitigen Materie erklärbar sei. Eine Welt ohne Schöpfer also. Die auf das Jenseits gerichtete, auf Glaubensartikel gestützte Religion hat sich in den Religionsersatz atheistischer Propaganda verwandelt. Gewiss, die Christen dürfen noch in den Kirchen und Gemeinderäumen ihre Gottesdienste abhalten. Die verfassungsmäßig verbriefte Freiheit der Religionsausübung ist nicht radikal beseitigt worden. So wichtige kirchliche Zeremonien wie Konfirmation aber wurden weitgehend ersetzt durch pseudosakrale Handlungen. Dabei lehnt die SED sich eng an kirchliche Vorbilder an, doch die alten Formen sind erfüllt von neuen, sehr weltlichen, gesellschaftsbewussten, patriotischen Inhalten. Zugelassen zu einer sozialistischen Jugendweihe ist nur ein Jugendlicher, der an einem vielwöchigen Vorbereitungsunterricht durch die kommunistischen Jugendorganisationen teilgenommen hat und der gründlich in der marxistisch-leninistischen Ideologie unterwiesen worden ist. Nicht Gott wird also der junge Mensch ans Herz gelegt, sondern der Partei. 1960 waren es übrigens 80% der entsprechenden Jahrgänge, die an der Jugendweihe teilnahmen.
Wir haben euer Gelöbnis vernommen. Ihr habt euch ein hohes und edles Ziel gesetzt. Ihr habt euch eingereiht in die Millionenschar der Menschen, die für den Frieden und Sozialismus arbeiten und kämpfen. Feierlich nehmen wir euch in die Gemeinschaft aller Werktätigen in unserer Deutschen Demokratischen Republik auf und versprechen euch Unterstützung, Schutz und Hilfe.